Berufskolleg der Stadt Bottrop. Wir sind für Sie vor Ort.
Der Medienkompetenzkurs des Berufskollegs der Stadt Bottrop begrüßt euch zu unserer letzten Sendung, denn danach geht es in die Abiturprüfung. Ich bin der Moritz.
Und ich bin Paula und wir werden euch heute durch unsere Sendung führen. Bottrop ist 100 Jahre geworden. Larissa war zu Besuch bei unserem Oberbürgermeister Herrn Bernd Tischler. Viel Spaß bei einem Beitrag über die zukünftigen Events hier in Bottrop und die Freiheit Emscher.
Wir haben heute hier wieder das Vergnügen, mit dem Oberbürgermeister der Stadt Bottrop, Bernd Tischler, hier zu reden. Wir befinden uns gerade im neuen Sitzungssaal des frisch restaurierten Rathauses hier in Bottrop. Passend zum 100-jährigen Jubiläum der Stadt Bottrop ist ja auch ein Bild aufgehängt vom Männerquartett 1881 Bottrop e.V., welches eben zu Ehren der Stadt Bottrop aufgehangen wurde. Also die Stadt Bottrop wird ja in diesem Jahr 100 Jahre alt. Man kann also von einem Stadtjubiläum sprechen. Vielleicht könnten Sie als Oberbürgermeister die letzten 10 Jahre Revue passieren lassen und uns nochmal sagen, was für Highlights es gab oder welche Veränderungen es bis dahin gab.
Ja, die letzten 10 Jahre waren unglaublich spannende Jahre hier in Bottrop, weil wir seit 2008 ja schon wussten, dass der Steinkohlenbergbau in Deutschland zu Ende geht und dann auch hier bei uns in Bottrop. Das letzte Bergwerk hat ja 2018 geschlossen und deshalb mussten wir und haben wir die letzten 10 Jahre ganz intensiv dazu genutzt, und zu überlegen, wo sind unsere Stärken, was machen wir, wenn der größte Arbeitgeber nicht mehr da ist, wo stellen wir uns neu auf, wie finden wir neue Jobs für junge Leute, für ältere Leute. Und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren sehr schöne Erfolge erzielt. Sie wissen vielleicht, wir sind die Modellstadt der Energieeffizienz und des Klimaschutzes. Wir sind die Innovation City und wir haben damit nicht nur einen Wettbewerb gewonnen 2009, sondern wir haben eben auch viele neue Arbeitsplätze geschaffen, viele neue Projekte in Bottrop realisiert, der Stadt, wenn Sie so wollen, ein neues Image gegeben und den Leuten Mut gemacht, den jungen Menschen auch Mut gemacht, hier in Bottrop kann man gut leben, hier findet man gute Jobs. Wir haben eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten im ganzen Ruhrgebiet, geringste Verschuldungsrate, also wir haben ordentlich gearbeitet und wie ich finde, überwiegend gut.
Ja, ich denke, darauf kann man stolz sein und das gibt auch einen guten Einblick in die Zukunft. Wenn man von den 100 Jahre Geburtstag von Bottrop spricht, dann spricht man ja auch oft von einem Stadtjubiläum. Was können denn die Bürgerinnen und Bürger konkret erwarten, beziehungsweise worauf dürfen sie sich in diesem Jahr besonders freuen?
Ja, wir haben wirklich eine, ich nenne es mal Perlenkette von ganz vielen, ganz unterschiedlichen Veranstaltungen geplant in diesem Jubiläumsjahr. Es wird für jeden was dabei sein, von jung bis alt. Wir haben viele kulturelle Höhepunkte. Wir haben ein ganz tolles Jubiläumsstadtfest mit auch vielen internationalen Gästen. Wir haben einen großen Festakt, wo eine Ministerin kommt und Bottrop ehrt. Aber wir haben eben auch viele Konzerte, wir haben Theateraufführungen, wir haben draußen Veranstaltungen, Kaffeetafeln, einen ökumenischen Kirchentag. Also es ist wirklich für jeden was dabei und ich freue mich unglaublich auf diese vielen schönen Ereignisse.
Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns natürlich auch. Woher kamen denn die ganzen Ideen? Ich kann mir vorstellen, dass diese ganzen Veranstaltungen einer großen Planung umherstammen.
Ja, wie man das als Oberbürgermeister dann immer so macht, versammelt man zum richtigen Zeitpunkt kluge Leute um sich. Und wir haben also eine Gruppe zusammengestellt, nicht nur von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Rathaus hier, sondern wir sind eben auf alle gesellschaftlichen Gruppen der Stadt zugegangen, haben also, wenn Sie wollen, die Akteure der Kultur und der Stadtszene angesprochen und haben gesagt, wollt ihr euch nicht einbringen mit euren Ideen und Vorschlägen? Das haben die dann auch gemacht und daraus ist dieser Reigen, diese Perlenkette von schönen Veranstaltungen geworden.
Ein Beispiel, was wir uns jetzt rausgepickt haben, ist jetzt zwar kein Event, aber doch etwas, was die Stadt ausmacht. Zum Beispiel das Thema Umwelt wird ja ganz groß geschrieben hier. Jetzt ist ja auch ein Jubiläumskaffeebecher rausgekommen, der an mehreren Stationen in Bottrop wieder befüllbar ist. Ähnlich wie unser Kaffeebecher von Schulin. Wie finden Sie denn diese Möglichkeit persönlich?
Ja, finde ich sehr gut, weil eben das auch zu unserer Vorzeigerolle passt als klima- und energieeffiziente Stadt. Und deswegen haben wir ja mit unserem Entsorgungsbetrieb, der Bottropper Best, diesen Kaffeebecher auf den Weg gebracht. Und wir hoffen, dass sich möglichst viele Menschen dazu entscheiden können, weil wir eben mit den Pappbechern des Coffee to Go doch erhebliche Müllprobleme haben, auch in der Stadt. Die werden oft achtlos weggeworfen, haben keine gute Umweltbilanz. Und deswegen unterstütze ich dieses Projekt sehr.
Also sind Kaffeebecher nur die erste Maßnahme gegen den massiven Plastikkonsum? Weitere Vermeidungsstrategien hört ihr nach einem kurzen musikalischen Beitrag. Under the tree where the grass don't grow. We made a promise to never get old. Hier sind wir wieder mit Herrn Bernd Tischler zum Thema Plastikmüllvermeidung. Was er dazu zu sagen hat, hört ihr jetzt. Was können Sie sich denn noch vorstellen, um eben gegen den massiven Plastikkonsum aktiv vorzugehen?
Ja, also es fängt ja immer bei jedem von uns im Kleinen an. Ne? Also ich gewöhne mir, habe mir angewöhnt, wenn ich in die Stadt gehe, dann auch immer eine Stofftasche dabei zu haben und eben möglichst auf einen Plastiktüten zu verzichten. Ich achte beim Einkauf auch entsprechend drauf. Und wenn wir das alle machen, dann erreichen wir schon sehr viel für die Umwelt.
Gibt es denn von der Stadt oder vom Land genaue Zielvorgaben, wie man den Plastikkonsum gemindert haben muss oder irgendwelche Verbote?
Also Verbote werden zumindest auf politischer Ebene diskutiert. Bei Plastiktüten, ne, ist das ja eine ganz intensive Diskussion, die sollen auch verboten werden. Und auf der anderen Seite will ich jetzt in Bottrop auch jetzt nicht immer mit dem erhobenen Zeigefinger und nur mit Verboten arbeiten. Ich hoffe, dass die Menschen, und da bin ich ganz sicher bei meinen Bottropperinnen und Bottropper Bürgern, dass die eben einsichtig sind, das erkennen und dann auch entsprechend so handeln.
Ja, dann hoffen wir, dass diese Entwicklung natürlich anhält. Gerade für uns junge Menschen ist natürlich der Blick in die Zukunft besonders wichtig. Jetzt hat man ja im letzten Jahr die Zechenschließung gehabt. Die letzte Zeche, Prosperania, hat nun endgültig geschlossen. Wir haben auch von einem Vertrag zwischen der Stadt Bottrop und Essen gehört. Können Sie kurz erläutern, was die konkreten Inhalte waren?
Ja, es geht, wie Sie richtig sagen, genau um Zukunft unserer Stadt, unserer Region. Wir haben praktisch das Ende des Bergbaus, wo ja alle traurig waren und wo alle sich Sorgen gemacht haben, das haben wir umgedreht und haben daraus eine Chance für Bottrop gemacht, indem wir sagen, wir haben die Innovation City auf den Weg gebracht und in der Innovation City werden jetzt viele neue Flächen entstehen, wo vorher Bergbau war. Hier kann man jetzt neue Betriebe ansiedeln, die junge Menschen Arbeit geben können. Wir können aber auch hier neue Wohnungen bauen. Wir können die Natur verbessern, also mit Grünflächen, Fahrradtrassen auf diese Flächen gehen. Das sind alles unsere Planungen. Und damit schaffen wir für die Zukunft der Stadt, für die jungen Menschen der Stadt eben auf der einen Seite eine bessere Lebensqualität. Es wird immer schöner in Bottrop, es ist immer toller in Bottrop zu leben. Und auf der anderen Seite schaffen wir eben aber auch neue Ausbildungsplätze und Arbeitsplätze. Und das ist mindestens genauso wichtig. Also aus der alten Bergbautradition der Stadt eben eine neue Chance für Zukunft gemacht. Das war unsere Aufgabe. Wir sind da noch nicht am Ende des Weges, aber wir gehen diesen Weg konsequent weiter.
Was sind denn die ersten Schritte bei der Abschlusskonferenz zu diesem Vertrag Freiheit Emscher? Die wurde ja erst am 17. Januar geführt, also ist relativ vor kurzer Zeit erst passiert. Was sind jetzt so die ersten Schritte oder Maßnahmen?
Ja, die Maßnahmen sind, dass wir eben gemeinsam überlegt haben, die Stadt Essen und die Stadt Bottrop, dass wir gesagt haben, nicht jeder von uns kann alleine diese ganzen Probleme des Verkehrs und der Erschließung von Gebieten lösen, sondern wir können das besser machen, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir uns also genau überlegen, der Essener Norden und der Bottroper Süden, wie kann man diesen Raum gut entwickeln? Und dazu haben wir eben einen Vertrag gemacht und haben noch die RAG Immobilien mit als Partner dabei. Und wir sind jetzt, wir haben einen sogenannten Masterplan entwickelt und wissen jetzt so ungefähr, in welchen Bereichen wollen wir welche neue Nutzungen entwickeln. Und die nächsten Schritte werden ganz konkret sein, wir müssen uns um eine neue Autobahnanschlussstelle kümmern, wir müssen Brücken bauen, wir müssen Tunnel bauen unter Bahnlinien, also so, wir nennen das Infrastrukturmaßnahmen abarbeiten und dann nach und nach diese Flächen eben einer neuen Nutzung zuführen. Ich sage immer, wenn man sich den Bottroper Süden, den Essener Norden anguckt, dann ist das einer der letzten Dschungel des Ruhrgebietes und da wollen wir das Potenzial heben und aus dem Dschungel eine schöne blühende Landschaft machen.
Dankeschön erstmal dazu. Eine Abschlussfrage habe ich noch. Und zwar, wir diskutieren ja schon ganz lange dieses Thema Strukturwandel. Sehen Sie das als eine Art Baustein oder schon als einen Schritt, der jetzt gegangen wird?
Der Wandel hier, der Strukturwandel im Ruhrgebiet und in Bottrop ist ein immerwährender Prozess. Der ist noch nicht zu Ende. Der wird auch noch Jahrzehnte, glaube ich, gehen. Was auch mal nicht schlimm ist, sondern es zeigt eben, dass wir in der Lage sind, neue Dinge immer wieder zu erkennen und uns neu zu erfinden, neue Dinge zu entwickeln, zum Wohle der Menschen, die hier leben, die hier gerne leben. Und insofern wird das ein Thema sein, was auch die junge Generation auf die nächsten Jahre immer noch weiter begleiten wird. Aber man kann es immer mit Optimismus machen. Ich bin ganz sicher, wir wissen A, wie es geht und wir wissen eben, dass es gut wird. Und insofern macht es Spaß, an diesen Themen der Zukunft zu arbeiten.
Ja, das freut uns natürlich und hört sich natürlich auch sehr spannend an. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview und dass Sie sich für heute Zeit genommen haben.
Sehr gerne, hat mir auch viel Freude gemacht. Alles Gute für euch und Glück auf.
Da unsere Stadt Bottrop 100 Jahre alt geworden ist, hat unter anderem Guido Hoffmann das Projekt 99 gestartet. Celine war für euch vor Ort.
Wir, die Schüler vom Berufskolleg der Stadt Bottrop, interessieren uns für das 100-jährige Jubiläumslehrjahr von Bottrop. Guido Hoffmann hat sich ebenfalls mit dem Thema 100 Jahre Bottrop auseinandergesetzt. Herr Hoffmann, stellen Sie sich doch bitte einmal vor.
Guido Hoffmann, Bildhauer hier in Bottrop oder im Ruhrgebiet. Ja, Vater von 5 Kindern, lebe gerne hier in Bottrop und bin stolz, dass Bottrop jetzt schon seine 100 Jahre Stadtrechte hat.
Ja, Projekt 99, das lese ich hier überall in Bottrop als Bottropperin. Was ist das?
Projekt 99 ist ein Projekt, was im Jahr 2018 schon auf das 100-jährige Geburtstag der Stadt Bottrop hingewiesen hat. Deswegen Projekt 99 Jahre, jetzt ist Bottrop 100. Und Projekt 99 besteht aus drei Gruppen. Einmal gibt es die Gruppe Beschenkt, das sind wir als Skulpturengruppe, Christine Klomfers. Dann gibt es die Gruppe Belebt, das ist ein Collagenprojekt mit der Dame Ute Bese und Brigitte Kolozinski, die von Bürgern und Institutionen unser B, was wir entworfen haben, kollagieren lassen. Und es gibt eine Gruppe Beschreibt, das ist die Bettina Döblitz von der Galerie 7 und die Ulrike Geffert. Die sammeln in diesem B Limericks und ja, überhaupt Gedichte, kleine, über die Stadt Bottrop.
Also ist das Projekt 99 dreigeteilt. Und Sie sind verantwortlich für Beschenkt. Was ist damit gemeint?
Beschenkt sind zwei große Drahtkörbe mit einem Fassungsvolumen von circa jedes einzelne 1 Kubikmeter, die quasi beschenkt werden sollen von der Bevölkerung in Bottrop mit kleinen Geschenken, die für außen geeignet sind, als ja, Geschenk für die Stadt zum 100-Jährigen.
Okay, und was ist der ganze Hintergedanke des Projekts?
Der Hintergedanke jetzt von unserem Beschenkt ist, dass Skulpturen entstehen. Diese Drahtkörbe werden ja dann gefüllt mit den Geschenken der Bevölkerung, stehen im Moment noch so, dass nicht jeder drankommt. Aber quasi beschenkt man die Stadt Bottrop zum 100-Jährigen und hinterher ist geplant, an öffentlichen Orten das die Bs dann hinzustellen, sodass jeder sein Geschenk wiederkriegen kann, wie zum Beispiel ein Bürgerbüro oder. Es wird noch überlegt.
Also wenn ich jetzt als Bürgerin sagen würde, ja okay, ich möchte gerne was schenken, habe ich selber auch etwas davon? Und werde dann mein Geschenk sozusagen in der Skulptur irgendwann irgendwo stehen sehen und kann mir so ansehen, was ich für die Stadt getan habe. Ich möchte auch schenken. Bevor wir uns aber darüber unterhalten, wie das funktioniert, ein bisschen Musik.
Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself.
Standing in the Hall of Fame.
Yeah.
And the world.
You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile.
You could be the hero. You could get the gold. Breaking all the records he thought never could. workers, be astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions.
So, da sind wir wieder. Wir unterhalten uns über das Projekt 99, die Bs in der Stadt Bottrop, die wir mit Geschenken befüllen können. Wie das geht, erfahren wir jetzt.
Es gibt so Tonnen an vier verschiedenen Orten in Bottrop. Das ist einmal an der Sparkasse in der Stadt Bottrop, Hauptsparkasse, in der Sparkasse Kirchhellen, jeweils zu den Öffnungszeiten. Dann auf der Gladbecker Straße in der Innenstadt Bottrop. Da gibt es ein Café Coretto oder das Stadtteilbüro von der AWO. Da steht auch eine Tonne, wo man Sachen reingeben kann oder eben abgeben kann im AWO-Büro. Und an meinem Atelier bei Garten Fockenberg steht auch eine Tonne. Da kann man auch Geschenke abgeben.
Gut, und jetzt momentan, wie viele Bs gibt es und wo stehen sie jetzt gerade?
Also ein großes Draht-B steht an der Sparkasse Bottrop oben auf einem Turm drauf, in circa 6-7 Meter Höhe. Das andere steht auf einem Vordach in der Gladbecker Straße gegenüber des Cafés Coretto, auf einem Vordach, was dem Oliver Helmke gehört, der gesagt hat, ihr könnt das B gerne dahin stellen, da sieht man das gut und hier sind viele Leute, es ist eine belebte Straße und ja, dann haben wir das so gemacht.
Ja, das ist doch super, wenn die Leute einfach durch die Stadt laufen und das B sehen, dann wird man ja auch darauf aufmerksam und dann kommt das vielleicht auch zustande, dass mehr Menschen etwas spenden. Ja, wie lange dauert das Projekt an? Also sprich, wie lange bleiben die Bs jetzt auf den beiden Gebäuden stehen?
Angedacht ist, dass die Bs dann Richtung Stadtfest hin, was Anfang Juni ist, hoffentlich so weit gefüllt sind, dass man die dann unten auch schon präsentieren kann. Also ich hoffe mal, dass wir bis Juni genug zusammenbekommen und bis dahin auch überlegt ist, wo wir die dann hinterher auch ja, öffentlichkeitswirksam sicher hinstellen können.
Ja, ich finde, das ist eine super Sache und ich werde definitiv auch was schenken. Ich werde auch darauf achten, dass das regenfest ist, weil zurzeit stehen die Bs ja noch draußen. Und damit danke ich mich sehr herzlich für das nette Interview und ich hoffe, dass die Bs reichlich befüllt werden.
Ja, ich danke auch, ne? Und ich wollte nur sagen, ein super Projekt hier.
Berufskolleg der Stadt Bottrop. Schule mal anders.
Kommen wir nun zu dem zweiten Thema unserer Sendung. Wir, der Medienkompetenzkurs, hatten das große Glück, zwei unserer Berufsmanagementklassen von unserer Schule nach Straßburg begleiten zu dürfen. Bei der dreitägigen Fahrt hatten wir das Vergnügen, uns den größten Weihnachtsmarkt Europas anzuschauen und einen Einblick in das Europaparlament in Straßburg zu bekommen. Dort hatten wir die Chance, Politiker zu treffen und für sie zu interviewen.
Doch zuerst einmal spricht Joel jetzt mit Frau Köster, der Klassenlehrerin der Büromanagerklasse.
Hallo Frau Köster, ich möchte Ihnen jetzt erstmal einige Fragen stellen und zwar zum Thema Straßburg. Zunächst einmal, hatten Sie irgendwelche Erwartungen an dieses Projekt, beziehungsweise was für Erwartungen hatten Sie an dieses Projekt?
Ja, wir haben ja uns im Vorfeld schon länger mit dem Thema Europa befasst und ich hatte eigentlich so die Erwartung, dass ich den Schülern das Thema Europa ein bisschen näher bringen kann, also dass ich ein bisschen Begeisterung wecke für Europa und auch mal so ein bisschen klar mache, in was für einer tollen Gemeinschaft wir eigentlich leben und was für Vorteile wir daraus ziehen.
Und jetzt im Nachhinein gesehen, sind diese Erwartungen, die Sie da an das Projekt hatten, auch erfüllt worden? Haben Sie das Gefühl, das ist bei den Schülern so angekommen, wie Sie sich das vorgestellt haben?
Ja, ich denke schon. Also ich habe als Lehrer natürlich dann am Ende die Aufgabe auch Noten zu vergeben und habe dementsprechend Berichte schreiben lassen zum Thema, was bringt mir überhaupt Europa für Vorteile? Und am Ende habe ich tatsächlich gelesen, dass es sehr vorteilhaft für denjenigen ist, der hier lebt. Und das hat mich eigentlich sehr gefreut.
Und haben Sie für die Zukunft irgendwelche Rückschlüsse jetzt gezogen? Also gibt es für die Zukunft irgendwelche Sachen, wo Sie jetzt sagen würden, das müsste man jetzt vielleicht ändern, beziehungsweise das könnte auf jeden Fall so bleiben?
Ja, ich denke, der Besuch im Europaparlament in Straßburg war auf jeden Fall eine Sache, die sehr, sehr spannend war. Zum Teil fand ich es ein bisschen schade, dass wir so dass die Geschehnisse, die da eigentlich vorgesehen waren, gar nicht so mitbekommen haben. Also es gab eine Sitzung an dem Tag, an der wir teilnehmen durften. Leider war da eigentlich nicht mehr viel an Abgeordneten zu sehen. Das war so ein bisschen schade, weil man eigentlich erhofft hätte, dass das anders laufen würde. In der Zeit hatten wir dann einen Vortrag, der eigentlich auch spannend war, aber man hätte das zeitlich vielleicht drehen können. Also ich glaube, man muss so von der Organisation her auch die Interviews mit den Politikern waren auch so ein bisschen nur am Rande. Ja, die meisten Leute haben eigentlich nicht besonders viel davon mitbekommen, was die Politiker so gesagt haben, weil die Räumlichkeiten nicht so gut waren und so. Also es war eigentlich schön, aber organisatorisch verbesserungswürdig, würde ich so mal sagen.
Okay, dann heißt es also einfach nur für die Zukunft daran denken, dass man für weitere Vorhaben da dann vielleicht mal sich organisatorisch etwas besser schlau macht. Aber prinzipiell, wenn die Jugendlichen das so gut aufgenommen haben und sie zufrieden sind, dann haben wir da alle Grund zur Freude.
Das denke ich auch.
Dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit und danke für das Interview.
Ja, danke gleichfalls.
Nachdem ich jetzt Frau Köster interviewt habe, sitze ich nun hier mit ein paar Schülerinnen und Schülern, die auch mit auf der Straßburg-Fahrt waren und werde Ihnen nun einige Fragen zur Fahrt stellen. Könnt ihr mir zunächst einmal so ein bisschen erklären, wie ihr auf die Idee gekommen seid, nach Straßburg zu fahren?
Genau, da wir im Mai unser Europaprojekt haben, haben wir uns gedacht, dass wir etwas über Europa so näher erfahren wollten, auch vielleicht wegen der Europawahl, die auch im Mai stattfindet. Genau. Und dann haben wir uns gedacht, dass wir das Europäische Parlament besuchen möchten, das ja in Straßburg ist. Und eventuell, wenn es klappt, dann noch mit einigen Politikern sprechen und denen vielleicht ein paar Fragen stellen. Genau. Und so kamen wir darauf.
Okay, und jetzt so im Nachhinein gesehen, wie fandet ihr die Fahrt, beziehungsweise habt ihr das Gefühl, dass die Fahrt ein Erfolg war? Habt ihr eure Ziele damit erreicht?
Also ich finde schon, dass die Fahrt ein Erfolg war, da wir auch so sehr viel über Europa neu dazu erfahren haben und auch interessante Interviews mit den Politikern geführt haben und die uns auch nochmal alles sehr gut erläutert haben. Außerdem konnten wir uns da auch noch eine Sitzung vom EU-Parlament angucken, inklusive Abstimmung, was auch sehr interessant war.
Gab es denn jetzt im Europaparlament irgendwas, das nicht so gut gelaufen ist, was ihr vielleicht für die Zukunft verbessern würdet?
Ja, da kann man eigentlich nennen, dass die Politiker doch, sag ich mal, sehr viel unter Zeitdruck stehen. Und von den eigentlich 4 angefragten Politikern, mit denen wir Interviews führen wollten, sind halt auch nur 2 erschienen. Und die Räumlichkeiten, sag ich mal, die waren da auch nicht so gegeben, dass man da ungestört Interviews führen konnte. Aber dennoch waren die beiden Interviews, die man da mit den beiden Politikern geführt hatten, unter anderem der Jens Geier, die waren dann doch ganz produktiv.
Wie habt ihr denn die Politiker ausgewählt, die ihr interviewt habt?
Wir haben Arbeitsgruppen gebildet, Umwelt, dann die Zukunft von Europa, die Geschichte von Europa und dann haben wir noch ein Catering-Team. Und nach diesen Kriterien haben wir dann die Politiker im EU-Parlament ausgewählt und angefragt.
Okay, super. Und jetzt so abschließend, würdet ihr anderen Gruppen empfehlen, auch nach Straßburg zu fahren beziehungsweise an diesem Europaprojekt teilzunehmen?
Ich denke schon, dass es für andere Klassen bzw. Gruppen auch eine sehr interessante Fahrt sein würde und wir würden Ihnen das auch empfehlen, dass Sie das auch machen würden, da man so auch sehr viel über die Hintergründe erfährt, wie alles abläuft im EU-Parlament und mit den ganzen Abstimmungen. Also es war sehr interessant für uns und das ist wirklich eine gute Sache, die man so auch sofort weiterempfehlen kann.
Okay, alles klar, super. Dann danke ich euch für eure Zeit und für das nette Interview.
Wie gerade angekündigt, geht es jetzt weiter mit Renate Sommer und Jens Geier.
Was interessiert junge Menschen in Europa? Eine Frage, die jeder Politiker wahrscheinlich gerne beantwortet hätte. Dass Jugendliche bzw. heranwachsende Erwachsene sich nicht für Politik interessieren, hört man ja immer wieder. Sie würden sich lieber mit anderen Dingen auseinandersetzen. Politik sei in ihren Augen eine Sache, wo sich ältere Damen und Herren treffen, um über wichtige Dinge im Leben zu entscheiden und auf die man sowieso ja fast gar keinen Einfluss hat. Spätestens seit einigen Wochen wird dieses Bild jedoch korrigiert. Und zwar von tausenden Jugendlichen, die freitags der Schule fernbleiben, um für das aktuelle Thema schlechthin eine schärfere Klimapolitik zu demonstrieren. Wie sinnvoll das Ganze denn nun ist, darüber lässt sich natürlich streiten. Worüber sich jedoch nicht streiten lässt, ist die Tatsache, dass sich junge Menschen eben doch für Politik und die aktuellen großen Probleme dieser Welt interessieren. Dass dieser Wandel auch bei den Schülern unserer Schule, dem Berufskolleg der Stadt Bottrop, ankommt, beweisen die Auszubildenden der Bürokaufleute. In kompletter Eigenregie organisierte man eine Klassenfahrt nach Straßburg zum Europaparlament. Ein Besuch des Europaparlaments inklusive Führung sollte aber nicht reichen. Um der Fahrt einen weiteren positiven Beigeschmack zu geben, organisierte man kurzerhand noch Termine mit den Abgeordneten des Europaparlaments, Renate Sommer und Jens Geier. Beide sind seit mehreren Legislaturperioden im Europäischen Parlament als Abgeordnete tätig und unter anderem für die Themen wie Lebensmittelsicherheit oder internationale Beziehungen zuständig. So traf man sich also mit beiden und löcherte sie mit Fragen von drohenden Handelskriegen über Plastikstrategien bis hin zu Tierversuchen in der Kosmetikbranche. Den Anfang macht das Thema Lebensmittelsicherheit. Im Endeffekt geht es ja jeden was an, egal ob es einen nun interessiert oder eben nicht. Wir Menschen müssen ja schließlich essen. Aber Frau Sommer kann Entwarnung geben.
Unsere Lebensmittel sind ja sicher. Also das muss man sagen, die Lebensmittel in der Europäischen Union sind die sichersten weltweit. Wir haben da ganz strikte Regeln. Manchmal gibt es einen Lebensmittelskandal, ja, aber das ist immer Betrug und geht von Einzelnen aus. Und wir haben den Vorteil in der EU, dass wir solche Skandale sehr schnell aufdecken können. Und was bei uns nicht sicher ist an Lebensmitteln, darf eigentlich nicht auf den Markt. Alles andere ist Betrug. Und wir haben sehr, sehr strikte Vorschriften europaweit, wie Lebensmittel zusammengesetzt sein dürfen und wie eben nicht.
Nicht direkt Lebensmittelsicherheit im wirklichen Sinne, jedoch ein ähnliches Thema, Lebensmittelverschwendung. Renate Sommer ist nicht nur zuständig für die Sicherheit der Lebensmittel, sondern kümmert sich auch darum, dass möglichst wenig davon in der Abfalltonne landet. Mit der App Too Good To Go ist es möglich, sich anzeigen zu lassen, wo Supermärkte auf fast abgelaufenen Lebensmitteln sitzen geblieben sind. Da die normalerweise im Müll landen würden, kommt es nicht selten vor, dass man so die Chance hat, Präsentkorbgrößenähnliche Einkäufe für den Bruchteil des eigentlichen Preises zu ergattern. Alles, was man dafür tun muss, ist die App herunterzuladen, sich zu registrieren und das GPS des Telefons einzuschalten. Automatisch zeigt die App nun auf einer Karte an, welche Supermärkte in der Nähe an der Aktion teilnehmen. Beim nächsten Thema geht es um Tiere, die dazu beitragen sollen, Dinge zu entwickeln, die beispielsweise die Haut geschmeidiger, das Gesicht reiner oder den Popo eines Babys noch weicher machen sollen. Die Rede ist von Kosmetika. Es ist allgemein bekannt, dass zur Entwicklung und Herstellung oftmals auf Tierversuche zurückgegriffen wird. Bis 2021 soll dies jedoch ein Ende haben. So stellt man es sich jedenfalls vor, wie es im Optimalfall laufen soll. Wie realistisch dieses Ziel ist, das erfahren wir jetzt.
Ja, wir als Europäisches Parlament haben das durchgesetzt, dass für Kosmetika keine Tierversuche mehr stattfinden sollen. Das hat viele Jahre gedauert und das funktioniert eigentlich wirklich nur, wenn weltweit Tierversuche für Kosmetika verboten sind. Es gibt allerdings ganz offensichtlich Fälle, da kommt man nicht ganz ohne Tierversuche aus. Es werden aber Alternativmethoden entwickelt, dass also man Zellpakete züchtet und das an Zellpaketen testet, ob jetzt irgendeine Creme meinem Baby schaden würde. Und klar, ich möchte auch nichts einem Baby auf die Haut auftragen, was vielleicht schädlich sein könnte. Ja? Und wir können Regeln erlassen, dass nichts in die Europäische Union hinein darf, was mit Tierversuchen hergestellt worden ist. Irgendwo anders auf der Welt. Allerdings ist das natürlich außerordentlich schwer nachzuvollziehen, zu kontrollieren. Dazu bräuchte man Rückverfolgbarkeitssysteme. Und ich fürchte, im Bereich Lebensmittel wird es die so bald nicht geben. Aber Sie können sicher sein, dass dieses Europäische Parlament weiter daran arbeitet, weil wir grundsätzlich gegen Tierversuche sind.
Plastikstrohhalme sollen nach dem Willen der EU verboten sein. Dies soll dazu dienen, unserer Umwelt vor der Plastikflut, die derzeit in unseren Ozeanen unterwegs ist und immer größer wird, zu retten. Aber wie sieht es im Allgemeinen mit der Plastikstrategie der EU aus? Renate Sommer hat die Antwort.
Das ist jetzt erstmal ein langsames Anfangen. Das Thema ist öffentlich, ist sehr bekannt mittlerweile, auch in Deutschland, in der Bevölkerung. Die Leute machen sich Gedanken. Wir schreiben ja jetzt vor, erstmal so kleine Wegwerfprodukte zu verbieten aus Kunststoff, Strohhalme beispielsweise oder auch diese Luftballonsticks. Da ist ein bisschen das Problem, es gibt keine kindersicheren Alternativen, weil Draht und auch Holz wäre zu gefährlich für Kinder, muss man gucken. Und Plastikgeschirr, Plastikbesteck, Einwegbesteck, sowas wird jetzt verboten. Aber das ist nur ein Anfang, dem wird noch mehr folgen. Wir müssen nur sehen, dass wir Alternativprodukte auch haben. Also man kann ja Produkte entwickeln aus Maisstärke oder weiß der Himmel. Und die müssen erstmal zur Verfügung stehen, bis man noch weiter vom Plastik wegkommt. Ich habe übrigens kürzlich gehört, Flipflops wären das ein Riesenproblem, denn 75% des Plastikmülls in unseren Meeren wird mit Flüssen angeschwemmt aus Asien und gelangt da in die Ozeane. Und da sind auch ganz viele Flipflops dabei. Also selber auch nachdenken, kaufe ich mir Flipflops oder nicht? Ja? Und wenn ich sie wegschmeiße, dann bitte in die Tonne.
Auch wir gehen mit gutem Engagement voran. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, auf unserem diesjährigen Abiball komplett auf Plastik zu verzichten. Damit mag man zwar vielleicht nicht die Welt retten, aber irgendwo muss der Wandel ja anfangen, um irgendwann mal Großes zu vollbringen. Weiter geht's mit einem hochpolitischen Thema. Moderne und zukünftige Kriege finden nicht mehr auf Schlachtfeldern statt. Die neuen Schauplätze sind online und werden durch Hackerangriffe getätigt. Aber auch wirtschaftlich werden Kriege geführt. Offen wird damit gedroht, eigentlich internationale Verbündete mit Strafzöllen zu belegen, um der jeweils anderen Wirtschaft zu schaden. Stichwort USA, China. Aber auch in Europa ist die Gefahr vor einem drohenden Handelskrieg mit den USA nicht unbegründet. Jens Geier hat dazu eine klare Meinung.
Den USA. Also, ja, die Europäische Union macht die Handelspolitik für alle Mitgliedstaaten, also noch 28, demnächst 27. Das ist auch gut und richtig so. Und die Europäische Kommission verhandelt mit sehr, sehr vielen Staaten darum, die Handelsbeziehungen zu vereinfachen, Produkte günstiger zu machen, dabei aber auch hohe Sicherheitsstandards einzuhalten. Ich weiß nicht, ob das mit den USA was wird, weil Herr Trump ist Gegner des Freihandels. Oder er ist nur für Handelsverträge, die einseitig die amerikanische Wirtschaft bevorteilen. Und das können wir natürlich nicht sein, weil Handelsabkommen müssen fair sein, in dem Sinne, dass sie für beide Seiten Vorteile bringen. Und es kann nicht nur einer sozusagen den Rahmen von der Milch abschöpfen und den anderen sagen, seid glücklich mit dem, was wir euch überlassen. Wenn man in Handelsbeziehungen oder Wirtschaftsbeziehungen sind, die so eng sind wie die zwischen der USA und Mexiko, dann hat die mexikanische Regierung nicht viel Möglichkeiten, dem auszuweichen. Aber wir können das gestalten. Die wollen vor allen Dingen auch auf unseren Markt. Das ist der größte Binnenmarkt der Welt mit 500 Millionen Menschen. Und das müssen die zu unseren Bedingungen machen. Wenn Herrn Trump das nicht passt, dann soll er es eben lassen.
Keine Zeit zum Durchatmen. Das letzte Thema behandelt nicht nur ein hochpolitisches Thema, sondern mit eines der kontroversesten überhaupt. Es geht um nichts Geringeres als den UN-Migrationspakt. Die Gegner meinen, der Migrationspakt wird dafür sorgen, dass Deutschland und andere Staaten von Migration vom afrikanischen Kontinent überrollt werden. Die Befürworter hingegen argumentieren, dass der Pakt die Migration besser steuert und dadurch sogar die internationale Migration verringert werden soll. Wieso dieses Thema auch jetzt, 2 Monate nach der eigentlichen Abstimmung, noch von Relevanz ist und wieso das Thema viel umfangreicher ist, als es auf den ersten Blick scheint, erklärt uns erneut Jens Geier.
Also den haben wir heute im Zusammenhang mit einer anderen Entscheidung mit einer knappen Mehrheit begrüßt. Der ist dafür da, dass sich Mitgliedstaaten der UN in diesem Fall darauf verständigen, welche Beiträge sie denn leisten, Migration zu steuern und wenn möglich zu verhindern. In Deutschland machen Rechtsextreme und ein paar von Rechtsextremen beeinflussten Regierungen in Europa Stimmung dagegen, weil sie, und das ist wirklich klassisch Fake News, so tun, als sei das ein Pakt, der Migration fördert. Das Gegenteil ist der Fall. Er soll Migration eingrenzen, weil Fluchtursachen beseitigt werden sollen. Und er ist nicht bindend, wie jeder UN-Vertrag nicht bindend ist. Man kann sich dazu bekennen, man kann ihn unterstützen, dann sagt man im Prinzip erstmal politisch, die Zielsetzung dieses Paktes teilen wir, mehr aber auch nicht. aber es wird keiner irgendwo vor ein Gericht ziehen können und sagen, ich erklage mir jetzt ein Einreiserecht nach Deutschland, weil die den Migrationspakt unterschrieben haben. Es laufen Leute in der Gegend rum und machen Angst. Und lassen Sie mich mal so sagen, wenn es so weit kommt, dass man Fakten nicht mehr transportiert bekommt, weil andere Leute, die einen Haufen Blödsinn darüber zu erzählen, so mächtig sind und auch so viel Unterstützung haben, dass das weitererzählt wird und nicht mehr daraufhin überprüft wird, ist der Vorwurf eigentlich korrekt, ist das faktisch gegeben, dass dieser Vorwurf stimmt, dann können wir politisch einpacken. Weil dann haben wir keine gemeinsame Grundlage mehr, über was wir diskutieren. Wenn in diesem Pakt klar drinsteht, dass er Migration eingrenzen soll und in Deutschland Politikerinnen und Politiker der AfD das Gegenteil behaupten und denen wird geglaubt, dann ist Politik am Ende. Weil dann kommt als nächstes einer und sagt, die Mainstream-Medien verhindern die Wahrheit, die Erde ist flach. Ja, also dann ist auch wirklich kein Halten mehr in der politischen Diskussion darüber, was Faktum ist und was nicht. Und ich finde, eine Gesellschaft muss sich schon noch ein bisschen darüber verständigen können, was ist jetzt eigentlich ein reales politisches Problem und was ist keins. Und insofern, da ist der Punkt. Der Migrationspakt ist nicht dafür da, Migration zu fordern.
Berufskolleg der Stadt Bottrop. Wir verschaffen Ihrer Stimme Gehör. Nachdem Frau Sommer über die Plastikstrategie berichtet hat, hat sich Celine in Bottrop auf den Weg gemacht, um herauszufinden, ob wir in Bottrop verpackungsfrei einkaufen können.
Ich befinde mich gerade in dem Geschäft Allerlei verpackungsfrei und unterhalte mich mit dem Ladenbesitzer über das Konzept des Geschäfts. Herr Metzgen, stellen Sie sich doch bitte erstmal vor.
Ja, mein Name ist Sebastian Metzgen. Ich habe mit meiner Mutter zusammen 2017 hier Allerlei verpackungsfrei in Bottrop gegründet. Bottrops ersten verpackungsfreien Supermarkt. Ja.
Ja, das hört sich ja schon mal sehr gut an. Sie sind der Gründer. Was hat Sie dazu bewogen, dieses Geschäft zu eröffnen?
Also ich habe bei mir selbst angefangen vor Jahren, darauf zu achten, Müll zu reduzieren. Und habe dann irgendwann gemerkt, man stoßt auf seine Grenzen. Und dann habe ich von den ersten Unverpacktläden in Deutschland erfahren, habe mehrere besucht, mich auch viel dort mit den Ladenbesitzern unterhalten. Und dann haben wir uns halt entschlossen, selber so einen Laden hier in Bottrop zu eröffnen.
Zum Thema Müllvermeidung. Was ist Ihr Konzept des Geschäfts? Also geht es nur darum, dass man unverpackt einkauft oder steckt da auch Bio oder Veganes hinter?
Also grundsätzlich sind, ich sag mal, 90% aller unserer Lebensmittel hier biozertifiziert. Wir haben einige Ausnahmen. Da geht es dann aber wirklich darum, da wir den Schwerpunkt einfach auf andere Faktoren gelegt haben, irgendwie zum Beispiel, dass der Kaffee fair gehandelt ist und dass wir den im Mehrwegsystem bekommen oder ja, genau solche Geschichten halt eben.
Okay, und warum haben Sie genau Bottrop als Standort ausgewählt und sind Sie der einzige Allerlei verpackungsfreie Laden oder gibt es noch mehrere?
Also Bottrop haben wir ausgewählt, da wir selber aus Bottrop kommen. Und wir haben uns einfach gedacht, okay, Bottrop ist ja eigentlich nicht so klein und gerade Bottrop braucht halt eben auch so ein innovatives Geschäft und ein innovatives Konzept, was die Stadt halt vielleicht sonst so nicht hat, da gerade solche Geschäfte ja eher in größeren Städten aufmachen. Wir selber haben halt Allerlei verpackungsfrei so gegründet, das gibt es nicht noch einmal, das ist jetzt kein Franchise-System. Es gibt allerdings andere Unverpacktläden, die ihr System als Franchise-System anbieten.
Okay, und welche Produktsparten bieten Sie denn an? Also nur Lebensmittel oder auch noch andere?
Also grundsätzlich gibt es bei uns nicht nur Lebensmittel. Wir haben zusätzlich auch Haushaltswaren, Drogeriewaren, Tierfutter. Genau, eigentlich so alles, was man irgendwie braucht, um plastikfrei, sag ich mal, oder irgendwie nachhaltig über die Runden zu kommen.
Okay, und dann habe ich noch eine Frage. Und zwar, ist es denn möglich, ohne Verzicht auf bestimmte Güter komplett verpackungsfrei zu leben?
Ja, also natürlich Tiefkühlpizza oder so, das wird schwierig, das funktioniert nicht. Allerdings, wenn man gerade Wert auf Frische legt oder sowas, funktioniert das schon. Denn ich meine, es gibt da sehr, sehr gute Beispiele auf jeden Fall. Die schaffen wirklich irgendwie ein 600 Milliliter Glas im ganzen Jahr mit ihrem Müll sag ich mal, voll zu machen und produzieren wirklich nicht mehr Müll. Allerdings ist auch sehr, sehr viel Eigeninitiative gefragt, wie viele selber machen. Ne?
Okay, und Sie selber, kaufen Sie komplett verpackungsfrei?
Weitestgehend zumindest. Also soweit es klappt, mache ich das natürlich. Ich habe ja, wie gesagt, selber mit mir angefangen, bevor wir den Laden hier gegründet haben. Selbst ich bin natürlich auch manchmal so bequem und habe dann nicht die Möglichkeit, immer auf Verpackungen zu verzichten.
Ja, okay. Das ist ja auch verständlich. Und ja, Sie unterstützen das Projekt 100 Jahre Bottrop, indem Sie den Bottrop-Becher anbieten. Wie finden Sie das Projekt und welche Vorteile bringt denn der Becher?
Also grundsätzlich finde ich, Bottrop hat so ein Becher hat Bottrop gefehlt von vornherein, da viele Städte ja viel, viel früher da waren und der Mehrwegbecher wird hier auch einfach super gut angenommen. Ne? Also wir haben viele Leute, die halt eben, sag ich mal, den Komfort genießen, Kaffee mitzunehmen, ja, statt den irgendwie im Café zu trinken. Und der Komfort bei dem Bottropper Becher ist ja einfach, dass die Leute den Becher auch in einem anderen Café wieder abgeben können. Und deshalb, also ich finde, das hätte auch schon 3 Jahre vorher kommen können.
Ja, das stimmt allerdings. Ich finde so einen Becher auch ganz praktisch, weil man ja einfach dann hier reinkommen kann, sich einen Kaffee bestellen kann, dann kommt er direkt in den Becher und man kann wieder losziehen, also so ein Coffee to go. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für das Interview.
Ja, ich danke.
Wegen unserer Reise und der generellen Wichtigkeit dieses Themas für uns alle möchten wir euch daran erinnern, dass am 26. Mai in Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament stattfindet. Freie und demokratische Wahlen sind leider immer noch nicht auf der gesamten Welt selbstverständlich. Und deshalb ist es umso wichtiger, am 26. Mai seiner Bürgerpflicht nachzugehen und die europäische Politik der nächsten 5 Jahre mitzugestalten. Also, geht wählen!
Also, Politik ist kein Ausbildungsberuf und man muss auch keine Politikwissenschaft studiert haben. Der erste Reichskanzler, den die SPD gestellt hat, der war Sattler von Beruf. Ja? Und ich finde, wer was in einer Gesellschaft verändern möchte, am besten zum Besseren, gut, was besser ist, ist Ansichtssache, aber zum Besseren, der sollte aufhören zu nörgeln und sich irgendwo eine Plattform suchen, auf der man sich engagiert. Das kann eine Organisation sein. Das kann ein Verband sein, das kann die Gewerkschaft sein, es kann aber natürlich auch eine Partei sein. Und da sollte man sich schlicht und ergreifend eine aussuchen, mit der man einigermaßen klarkommt. Man wird nie eine finden, die 100% mit einem übereinstimmt. Das ist bei mir auch nicht so. Also ich bin in eine SPD eingetreten, mit der war ich tief uneinig. Ja, aber die ist heute für Abrüstung und gegen Atomenergie. Und da habe ich ein bisschen dabei mitgeholfen. Ein bisschen. Und dann ist es einfach eine Frage, wie sehr engagiert man sich. Ja? Also man kann passives Mitglied sein, seine Beiträge zahlen und irgendwo sein Wort machen, ja, ich gehöre auch zu dem Verein und setze mich viele Ziele ein, das ist schon viel. Aber die Quote ist nach oben offen, was man tun kann und wo man sich einbringen kann. Und mittlerweile ist das so, dass, also als ich Juso war, haben wir auf jedem Parteitag einen auf die Nuss gekriegt in Essen. Mittlerweile sind wir froh über jeden Antrag, den die Jusos schreiben und sich auch durchsetzen können. Und wenn man da drin gut ist, dann kommt das irgendwann mal von selber, dass man gar gefragt wird, ob man nicht mehr Verantwortung übernehmen will. Das kann dann in Bottrop im Stadtrat sein. Wir haben aber jetzt am Sonntag in Essen zum Beispiel auch eine 25-Jährige auf den Platz 5 der Bundesliste gesetzt. Das heißt also, wenn die SPD 5% kriegt, und da bin ich noch optimistisch, dass das klappt, dann ist die Delara Burkhardt mit dem zarten Alter von 25 Europaabgeordnete. Also das ist auch eine Frage von Durchlässigkeit von Organisationen. Aber man kann auch dafür kämpfen, dass man seine Position durchsetzt. Und wenn man sich engagiert und keinen Blödsinn macht, dann sagen die Leute irgendwann mal, hey, dem oder der kann man ja mal was anvertrauen. Fragen wir die doch mal, ob die Lust haben, irgendwo mal da zu übernehmen. Und so läuft das dann.
Wir bedanken uns im Namen des gesamten Medienkompetenzkurses des Berufskollegs der Stadt Bottrop für Ihre Aufmerksamkeit. Außerdem wünschen wir allen Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern eine weitere schöne Zeit an der Schule, auch wenn wir sie jetzt bald verlassen werden. Ein großes Lob geht auch an unseren Kurslehrer Herr Wegmann, welcher uns trotz kleiner Zickereien immer unterstützt hat und uns hoffentlich noch durchs Abitur begleitet. Und Leute, denkt daran, am 26. Mai 2019 ist die Europawahl. Also, geht wählen. Einen schönen Abend noch.
Hey, hey, hey. Come on, let's go. Yeah, let's go.
return of the Mac. Get on what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the four-track bussin'. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country.
Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us.
Can we go? I'm so damn grateful. I grew up really wanting gold fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rock. Time to go off. Gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching.
And we go back. This is the moment. Tonight is the